Wir werden zusammen schauen im Römer, was der Paulus hier, der Römer, schreibt. Und ich werde am Anfang eine stichwortartige Zusammenfassung machen von dem, was bis jetzt im Römerbrief in den ersten 6 Kapiteln und am Anfang vom Kapitel 7 der Paulus beschreibt und wie er vorgeht. Also, der Paulus fängt mal als erstes damit an, dass er seine Position, seine Aufgabe und seinen Auftrag definiert und sagt, was er machen will. Nachher beschreibt er seine Pläne, die er hat, für weiterzugehen auch noch. Und fängt dann wirklich an, seine Überzeugung gemäss dem Glauben zu teilen, was ist. Und fängt damit an, wo ist der Mensch, wenn er auf die Welt kommt? Wo steht der Mensch, wenn er geboren wird? Wo steht der Mensch, wenn er auf die Welt kommt? Und wie geht es ihm, wenn er einfach ohne Gott unterwegs ist? Und was passiert mit der Menschheit, wenn wir sie gottlos leben lassen? Und ganz viel sehen wir heute, das war übrigens früher genau gleich, das ist nichts Neues. Es ist in den seltensten Fällen wirklich wahnsinnig lebensspendend. Es hat ganz einen Haufen Ärger und Stress dabei und ganz viel Frustration und Verletzungen und langjährige Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Und zeigt nachher auch, wie die Stellung des Menschen ohne Gott ist. Ziemlich verloren, ziemlich elend. Leider meistens sehen wir das nicht so gut. Und nachher kommt er und fängt den Weg von der Rettung an beschreiben. Aus der Gnade für die Entscheidung für Jesus Christus. Einzig und allein das, ohne Werk. Die Rettung, die wir haben, weil wir glauben. Dann kommt der Abraham als Bild für den Stereotyp vom Glauben, als Anfang von dem, als Vater von vielen Völkern im Glauben und auch lieblich, kommt noch dazu in seinem Fall, oder? Und nachher fängt er an, wenn wir von der alten Stellung in die neue Stellung hineinkommen, durch den Glauben, was alles möglich ist, was möglich wird, was für ein Potenzial da ist, wenn wir als Menschen Jesus Christus in unserem Leben wirklich wirken, was es gibt. Und zeigt dann mal, hat dann aufgezeigt, der Wechsel vom einen Adam zum anderen Adam, wie wir durch einen Adam ganz am Anfang einfach alle zusammen in die Sünde hineingehauen sind und alle mit dem Kebezeug zu kämpfen haben, vor allem unserem Fleisch. Und nachher, wie Jesus Christus gekommen ist und eine Erlösung gegeben hat für das, damit wir frei werden können, damit wir einen anderen Weg beschreiten können und nicht in dem müssen gefangen sein. Und beschreibt nachher die Bekehrung, Wiedergeburt und Taufe, der Herrschaftswechsel, wo wir selber auch, wenn wir uns taufen, bewusst proklamieren, sagen, ich habe mich bewusst entschieden, ich glaube an Jesus Christus als mein Herr und Heiland, als mein Retter und ich will in dieser Herrschaft von ihm, nicht von mir, anfangen lernen leben und bezeuge das. Und ich glaube, dass ich mit der Taufe wirklich symbolisiere, dass ein Teil von mir gestorben ist, und zwar wirklich gestorben ist, und ich mit Gott ganz als neuer Mensch auferstehe, mit neuem Potenzial und neuen Möglichkeiten. Oder? Und nachher beschreibt er im zweiten Teil vom Kapitel 6 unsere Stellungsmöglichkeiten in der Freiheit und in der Herrschaft, die wir haben können. Die Möglichkeiten, die wir haben, dass wenn wir im Geist Gottes Raum lassen, was kann passieren mit unserem Leben? Was möglich ist? Ich glaube, die Progression, die Entwicklung, die ist wirklich gut sichtbar. Die sieht man wirklich, wie sich das aufbaut im Römerbrief. Und er hat jetzt gesagt, was möglich wäre. Beschreibt, was für eine Herrschaft und für eine Freiheit wir haben können. Oder immer noch einer von meinen Lieblingsversen, wenn ich wieder eins lesen noch in diesem Zusammenhang, das ist immer noch Römer 6, 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Und so sind wir einfach wirklich frei. Frei, nicht mehr unter dem Alten müssen zu leben, sondern etwas total Neuem können aufzugehen und aufzublühen und etwas Neues zu werden. Und er hat dann einfach das noch als Beispiel gebracht zum Thema Freiheit vom Gesetz, gerade für das jüdische Volk. Und er hat gesagt, hört, schaut, dass ihr versteht, wo die Leute herkommen, die damit noch unterwegs sind. Wenn sie nichts wissen vom Glauben, dann musst du nicht versuchen, anhand vom Glauben etwas zu erklären. Dann musst du anhand von dem, was sie beschäftigen, wo sie drinnen sind, erklären, was der Herr für eine Möglichkeit hat und versuchen, den Herrschaftswechsel vollzubringen. Oder? Und bringt dann ein Beispiel für die Juden vom Gesetz, vom Ehebruch, wo nur da ist, solange du geheiratet bist, und wenn der ein Partner stirbt, dann bist du frei. Und genau so sind wir, wenn wir Jesus Christus Herr und Heiland angenommen haben, eigentlich frei geworden vom Gesetz von der Sünde, wo wir als Menschen unweigerlich drin geboren sind. Und jetzt kommen wir zu diesem Abschnitt. Jetzt kommen wir zu einem extrem familiären Abschnitt, wo wir als Menschen wahnsinnig gut kennen. Und zwar geht es jetzt um das elende Gnetsch, das wir in unserem Leben haben, zwischen diesen wunderbaren Verheißungen und Zusagen, die der Herr gibt, und unserer wunderbaren Unfähigkeit, in dem hin zu laufen. Es kommt jetzt der Abschnitt, wo der Paulus den Kampf zwischen Leib und Geist beschreibt, wo wir als Menschen, wenn wir Jesus Christus Herr und Heiland angenommen haben, innen stehen. Und ich werde den Abschnitt vorlesen. Er ist kompliziert. Und ich werde ihn dann versuchen, für euch auszudeutschen. Und wenn ihr ihn versteht, von Anfang an ist es sowieso gut. Also, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne, aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wüsste nichts von Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hat, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und entregte mir Begierden jeder Art, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne, sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, auf dass die Sünde über alle Maßen sündig werde durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht ich mehr Riches, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, mir, der ich das Gute tun will, Böses anhängt. Denn ich habe Freude am Gottesgesetz nach dem inwendigen Menschen, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern herrscht. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich noch dem Verstand, dem Gesetz Gottes, aber in dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Okay, also, jetzt. Huiuiuiui. Ist nicht ganz einfach zu verstehen. He? Was sagt der Paulus hier? Ich werde zwei Aspekte daraus mal beleuchten. Das eine ist mal ganz grundsätzlich wichtig. Die Ordnung Gottes oder das Gesetz, wie es heisst, ist gut. Das ist wichtig. Wenn das nicht so wäre, haben wir ein grundsätzliches Problem, aber es ist de facto so, weil wir merken auch, wenn wir gemäss der Ordnung Gottes leben, geht es normalerweise viel, viel besser, als wenn wir gemäss unseren eigenen Geboten und Vorstellungen leben. Das merken wir hingegen, so wie die Zimmeraffen, oder? Also, das Gebot ist gut. Das ist ganz wichtig, die Ordnungen sind gut. Oder? Im 1. Timotheus 1, Vers 8 heißt es, wir wissen aber, dass ein Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Das ist ein ganz spannender Nachsatz, hä? Wenn du das Gesetz zu kühlen machst und den Leuten sagst, du musst, du sollst, und wenn du nicht tust, dann kopfst du es normal, dann kommst du in die Hölle. Dann ist das Gesetz nicht hilfreich, und ich habe es bewusst überspitzt, aber es ist leider nicht ganz so überspitzt in manchen Orten. Und so wird das Gesetz natürlich nachher zur Macht und nicht zur Hilfestellung. Und das wollen wir nicht. Das ist nicht unser Ziel. Das ist auch nicht das, wie der Herr es gedacht hat. Der Herr hat nicht gedacht, dass er das Gesetz braucht, um das den Leuten um die Ohren zu schlagen. Das Gesetz ist eine extrem gute Leitplanke für unser Leben. Und wir können entscheiden, ob wir sie wollen oder nicht. Das ist ganz wichtig. Also ist das Gesetz gut. Ja, aber jetzt kommt genau die Situation, dass die Verfehlung, Sünde ist das Gleiche, das Danebentreten, das Danebenholen, ja, nicht so schlimm ist, wenn du kein Gesetz hast, meint man vor der Gründung. Das haben wir schon einmal angeschaut. Der Punkt ist aber der, egal ob das Gesetz da ist oder nicht, die Konsequenz von der Sünde ist immer noch der Tod. Es spielt keine Rolle, ob das Gesetz da ist oder nicht. Aber was natürlich ist, ich habe es schon einmal gesagt, wenn wir Verkehrsregeln haben oder sonst Gesetze haben, was wir ganz Haufen haben, sobald wir die wissen, wissen wir, wenn wir sie übertreten. Und somit macht das Gesetz alle Übertretungen deutlich besser sichtbar. Und mit dem kannst du zum Schluss kommen, dass das Gesetz schlecht ist, weil die Sünde sichtbarer wird. Das ist aber nicht so. Im Gegenteil, das Gesetz ist da, die Ordnungen sind da, um zu zeigen, wie lausig und wie schlecht eigentlich der Mensch in seinem Leben unterwegs ist, weil er unter das Gesetz geboren ist, unter die Sünde geboren ist. Wir sind alles Menschen mit einem Leib, der einfach in die Sünde hineingeboren worden ist. Das können wir nicht mehr auslesen, zwischenzeitlich. Das war aber ursprünglich nicht so gewesen. Ganz am Anfang war es so gewesen, dass der Herr Adam und Eva geschaffen hat und die haben Leib, Seele und Geist gehabt. Der Geist Gottes hat ihnen gewohnt. Und irgendwann haben sie entschieden, wem sie hören wollen. Ich fand, nein, ich höre nicht den Geist Gottes, ich höre lieber meine eigenen Bedürfnisse, die der Find sehr gut können anstacheln konnte, weil er genau dort entsprechend immer angreift. Der Geist kann er übrigens nicht angreifen, das ist ganz wichtig. Das Problem ist aber, wenn wir natürlich uns nicht für Jesus entscheiden, ist der Geist einfach tot, dann haben wir das Problem. Und dann hat der Mensch entschieden, okay, ich will lieber selber laufen. Und dann haben wir das Problem bekommen, dass wir schlussendlich dort den Geist Gottes, den Geist verloren haben. Und von dann an sind wir unterwegs gewesen, in diesem fallenden Leib. Und durch das sind wir einfach Menschen, die halt einfach mit unseren Begierden, mit unseren Sehnsüchten, mit unseren Wünschen am Kämpfen sind. Das ist ja grundsätzlich nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir manchmal aufgrund von diesen Bedürfnissen seelischer Natur machen. Das ist halt dann manchmal nicht ganz so sehr positiv für die um uns herum und manchmal auch nicht sehr positiv für uns selber. Und das ist genau das Problem, wo wir damit am Kämpfen sind. Das ist genau so, wie Paulus hier beschreibt. Ich kämpfe mit dem und jetzt kommt das Gesetz und die Ordnung und macht das noch viel grösser. Ja, was soll jetzt das? Es geht nur darum zu erkennen, dass die Verfehlung und die Sünde wirklich nur eins macht. Uns kaputt. Und je deutlicher das Gesetz ist, desto besser können wir das sehen, desto besser können wir entscheiden, was wir schicken. Das ist ganz wichtig. Und das ist ein Kampf, den er hier entsprechend hat. Und wir Menschen, wenn wir das hier geboren sind, haben einfach gewisse Korruptionen, dass wir auch im Großen und Ganzen sehr, sehr egoistisch veranschlagt sind. Das sind alle Menschen. Wir Menschen sind so unterwegs, dass wir versuchen, das zu bekommen, wo wir das Gefühl haben, dass es gut tut. Wo wir das Gefühl haben, dass wir brauchen. Das sind wir alle. Ich glaube, das ist einfach zu verstehen. Und das ist genau die Natur, die er hier beschreibt, die der Mensch einfach hat und er schlussendlich kämpft gegen Geist, wo der Herr erweckt uns, wenn wir uns für ihn entscheiden. Der Geist ist absolut nicht egoistisch. Der Geist geht immer gegen raus. Geht immer aufs andere, von dem her. Und da steht dann die Spannung entsteht. Ich möchte noch zum Thema Gesetz etwas Kleines sagen, wo mir plötzlich die Woche aufgefallen ist, aufgrund von ganz interessanten Begebenheiten. Die Situation ist ja die, dass wenn ein Gesetz da ist, etwas Verbotenes da ist, dass es normalerweise interessant macht. Ist ja noch spannend, oder? Habt ihr ja festgestellt. Was verboten ist, ist gerade für Kinder häufig auch sehr interessant zum Probieren, zum Schauen, wie es aussieht. Wenn es nicht verboten wäre, hat es weniger Reiz. Warum bist du wieder? Die lachen, die lieben das. Aber das, die Reaktion zeigt mir und zeigt eigentlich euch, in was in das wir geboren sind. Wenn wir geistlich wären und nicht so fleischlich, würden wir aufgrund der Ordnung vom Gesetz denken, leck, ist das eine super Idee, das mache ich auf gar keinen Fall. Wir denken aber nicht so. Also sehen wir, was in unserem Leib herrscht. Das ist mir wichtig. Das ist ganz wichtig zu verstehen. In uns Menschen herrscht eine egoistisch, selbstbegehrende Natur, die einfach versucht, das Beste für sich selber zu holen. Und wenn es verboten ist, ist es umso besser. Das ist die Begierde, die er beschreibt. Das lockt. Und wir als Menschen, aufgrund von unserer natürlichen Art, gehen natürlich Vollgas drauf rein. Und dann stürcheln wir okay und machen tun. Und irgendwann, wenn wir einen Haufen Frust leben, denken wir, Kopf in die Stadt, dann bin ich wieder rausgekommen. Und dann leiden wir, weil der Liebe und die Seele leiden, weil wir dem hinten nachsäckeln. Oder? Und gleich ist das einfach in uns innen. Und darum sagt dann der Paulus, sagt, ich elender Mensch, wer wird mich von diesem todverfallenen Leibe retten? Weil genau der todverfallene Leib, genau der ist der, der immer begierde will. Das ist einfach so. Weil der Mensch hat sich entschieden damals, ganz am Anfang, übrigens, wir hat es genau gleich gemacht, dass er das Egoistische will. Und das ist genau die grosse Herausforderung, oder? Jetzt ist mir im Zusammenhang mit dem Gesetz etwas in Sinn gekommen, um zu zeigen, wie das aussieht. Und zwar gibt es einen Haufen Leute, die plädieren darauf, Drogen zu legalisieren, damit der Reiz verloren geht, oder? Das ist ja ein Stück weit die Argumentation dahinter. Sachen legalisieren, solange sie nicht wirklich tödlich sind für einen anderen, legalisieren, damit der Reiz vom Verbotenen weg ist. Das ist eine echte riesen Argumentationsschiene. Die hat einfach einen Haken. Und zwar der, es ist mal verboten gewesen. Und die ganze Begierde ist schon geweckt. Das Ganze wollen versuchen, auch wenn es verboten ist schon lange da. Und das geht nicht weg, wenn jetzt plötzlich das erlaubt wird. Sondern es gibt dann plötzlich Menschen, die bis jetzt noch eine Grenze haben, keine Grenze mehr, dann fangen sie einfach probieren. Von dem ist eine Legalisierung von etwas Verbotenem grundsätzlich extrem heikel, weil der Mensch in seiner Natur das Begehren schon viel früher geweckt hat. Und jetzt nützt es nicht mehr so viel, wie man gemeint hat, dass man es legalisiert. Und es hat dazu ganz hochspannende, schreckliche Geschichten. Was passiert ist, wenn man plötzlich in gewissen Staaten, in Amerika, das Ganze legalisiert hat. Das Zeug ist in die Höhe geschossen mit Drogentoten und anderen Sachen als Konsequenz davon. Das ist abartig. Das ist, weil genau die Natur in uns Menschen drin ist, weil ich das Begehren habe. Oder? Und genau dort ist der Kampf, den der Paulus hier beschreibt. Das ist unsere Herausforderung als Menschen, die mit innen stehen. Ich habe einen Leib, der begehrt, der Bedürfnisse hat. Gewisse Bedürfnisse, Grundbedürfnisse von Nahrung, Essen und Trinken und Schnaufen. Ich glaube, das ist relativ gut, wenn wir denen sinnvoll nachgehen. Mit dem Essen und Trinken ist so dort ein Problem. Bei einem natürlichen Begehren. Ihr wisst, wie es ist. Es gibt so viele Schwierigkeiten, schon bereits, wenn es ums Essen oder ums Trinken geht. Als Grundbedürfnis vom Menschen. Sind wir ganz ehrlich, oder? Und dann kommen die anderen Bedürfnisse nach Nähe und gewisse andere Sehnsüchte. Und das ist dann auch wieder genau gleich abartig geladen mit Zeugen, die einfach schlussendlich eine Katastrophe mit sich bringt. Wenn wir dem freien Lauf lassen. Und der Mensch ohne Gott sieht keinen Grund, dem nicht freien Lauf zu lassen. Ist mir wichtig. Also verurteilt der Mensch nicht, wenn er Gott nicht kennt, warum er seine Sehnsucht nachgeht. Ist mir ganz wichtig. Das ist ganz natürlich. Im wahrsten Sinn vom Wort. Das ist ganz normal. Und jetzt kommt der Punkt, wo der Paul sagt, ja, aber Gott friedli noch einmal, ich habe doch den Geist Gottes in mir. Er beschreibt übrigens seinen Zustand da, wo er am Anfang vom Glauben war. Das ist nicht so, wie er schlussendlich unterwegs war. Das ist mir ganz wichtig. He? Wir schauen jetzt im Kapitel 8 ganz ausführlich an, wie er schlussendlich zu einem wirklich geistlichen Mensch wird. Dass er mir kurz sagt, ich habe Glauben gehalten. Ich habe mein Ziel erreicht. Für mich liegt die Krone vom Leben bereit. Das war nicht in diesem Zustand. Das war ein ganz anderer Zustand. Und jetzt kommt genau das, wo der Zustand herbeiführen kann. Wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden, dann passiert etwas in unserem Leben. Das weiss jeder, der das erlebt hat. Etwas passiert in mir. Aber dann fängt der Wettkampf in mir innen an um meine Seele. Ich sage dem jetzt so. Ja, übrigens, ausführlichstens zu dem Thema, jetzt Zeug noch gelesen gestern zu haben, wie die Sachen verteilt sind, ich liebe Seele und Geist. Es gibt da hunderte von verschiedenen Philosophien und Gewichtungen. Und ich gehe jetzt mit dem, was mir am besten angefällt, oder von dem her, wo ich am meisten entsprechend oder mit Kafa. Und das ist dann so, dass, wenn wir uns entscheiden, dass der Geist Gottes lebendig wird und der Geist Gottes ist rein und sauber und der will das Gute. Der will das Gute. Und dann haben wir, Und das Gute heisst meistens nicht unbedingt, dass er das, was du nicht als Mensch unbedingt will, sondern das, was mir und den anderen auch noch gut tut. Und das ist in ganz seltenen Fall das Gleiche, wie der Lieb findet, was ihm gut tut. Der Lieb hat eine sehr, sehr egoistische Perspektive und dem geht es nur um mich. Und darum sage ich, warum müssen nicht einem Menschen daher nicht sagen, du bist so ein Egoist. Er kann gar nicht anders. Wenn er eine gewisse soziale Ader hat, denkt er auch noch ab und zu jemand anders. Und wenn er es nicht hat, denkt er nur an sich. Das ist normal. Und der Wettkampf fällt dann an, wenn wir uns bekehren. Und dann geht es darum, dass ich in meiner Seele, wo auch meine Entscheidungen hocken, wo ich her will, und mein Empfinden hocken, wo mich meistens in die falsche Richtung zieht, das sage ich jetzt gerade so bösartig, in meiner Seele kommt eine Entscheidung. Ja, wem will ich jetzt hören? Wem will ich jetzt hören? Und es ist schlussendlich immer eine Willensfrage. Auf welche Seite sie kippen. Immer eine Entscheidung im Kopf, wem höre ich jetzt? Und das Ziel ist, dass wir mehr und mehr dem Geist Gottes hören und der unsere Seele positiv beeinflusst. Unser Empfinden positiv beeinflusst, unsere Gefühle positiv beeinflusst, unsere ganzen Überlegungen positiv beeinflusst und schaut, dass wir, wenn wir mit den Augen schauen, dass wir nicht nur das sehen, was wir gerne hätten, egal um was es geht, sondern dass wir mit den Augen schauen, oh, was könnte echt der Tommy brauchen? Was tut echt dem Tommy gut? Wenn ich nicht so sehe, was braucht er? Nicht, was könnte ich von ihm profitieren? Sondern, was könnte ihm gut tun? An was hat er echt Freude? Warum schaut er so düster? Es ist nicht so, echt, ist nicht. Warum schaut er so düster? Was braucht er? Was belastet ihn? Oder? Oder? Spürt er mich? Merkt er, um was es geht? Und das Ziel ist, dass wir mehr und mehr vom Geist Gottes beeinflusst werden, dass unsere Seele der andere Vater anfängt sehen und nicht nur sich selber und das, was sie lieb will. Und das ist der Wettkampf, den wir haben. Er sagt ja so gut nachher hin, oder? Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Und das ist natürlich wichtig, versteht mich ganz richtig. Wenn wir auf die Welt kommen, von dann an herrscht der egoistisch natürlich lieb. Sofort. Von Anfang an. Und die Herrschaft, die bleibt so lang, bis wir uns entscheiden. Und dann kann ein Herrschaftswechsel vollzogen werden oder nicht. Mir heisst, wir sind also bis zum Punkt, wo wir uns entscheiden, komplett einseitig geprägt. Nur aus einer Richtung. Das ist ganz wichtig. Nur aus einer Richtung. Wir haben null Prägung. Null Prägung vom Gott. Null. Der Paulus sagt ganz schön, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Nichts ist nicht viel. Das ist nämlich nichts. Oder? Und erst dann, wenn wir uns entschieden für Jesus Christus, seine Herrschaft, dann fangen wir die geistliche, entscheidendste Dimension, die wir vorher gar nicht realisiert haben, erkennen. Und von dann an kann es Einfluss nehmen. Das heisst, die geistliche Dimension ist immer Jahre, Jahrzehnte, 20, 30, 40, 50 Jahre hinterdrein ihre Beeinflussung von Seele gegenüber dem Leib. Ganz wichtig. Und darum ist natürlich am Anfang die Situation so, dass du denkst, oh, ihr kennt das, okay, das tut mir eigentlich nicht gut, und gleich mache ich es permanent noch. Weil du bist in a habit of doing the bad. Du bist in der Gewohnheit vom Lieb, das zu machen, das Egoistische. Und du laufst einfach in dem Sinne. Und plötzlich anders anfangen denken und handeln. Das geht meistens nicht von heute auf morgen, ihr wisst, wie es ist. Das ist ein Prozess. Und in diesem Prozess ist entscheidend, dass wir uns immer wieder auf das konzentrieren, was ich nächstes Mal erzähle. Wir stehen in diesem Kampf. Ihr spürt ihn. Nächstes Mal reden wir davon, wie wir zum Sieg kommen. Es ist aber wichtig, dass wir wissen, dass wir in diesem Kampf stehen und wegen dem nicht frustriert sind und uns total zu Boden eben niedermachen. Das ist einfach, wie es ist. Aber, das ist das Wichtigste für mich. Es soll nicht dir bleiben. Sie ist ganz klar, dass der Herr durch den Geist absolute Herrschaft in möglichst vielen Bereichen ins Leben bringen kann. Und genau um das geht es nachher. Aber das ist der Wettkampf, wo wir drinnen stehen. Und es ist klar, die Rettung kommt durch Jesus Christus und niemand anders. Durch das Wesen und das Werk von Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Alles andere gibt keine Lösung. Und es ist ganz normal, dass wir in einem Kampf stehen in unserem Leben zwischen Gut und Böse. Das ist ganz normal. Die Frage ist, bleibe ich bei 2? 0 ist tot, 2 lebt, nicht so viel. Und bleibe ich dort stehen oder bewege ich mich auf 100 zu? Jesus Christus. Das Ziel ist, dass wir Jesus Christus endlicher werden. Oder das ist eindeutig, das ist das, was der Herr sagt. Das ist genau das. Bin ich unterwegs? Oder bleibe ich einfach da stehen und sage, oh, das ist gut genug. Ich sage euch, je näher das herkommt, desto grösser wird euer Gewicht, desto grösser wird euer Einfluss und desto grösser wird das, was ihr könnt erleben und sehen, was im Reich Gottes möglich ist. Mein Ziel ist, da über, so weit, wie ich nur kommen kann. Aber der Kampf haben wir auch. Den habe ich genau gleich wie ihr auch. Der Kampf zwischen Leib und Geist über Ziel. Was schlussendlich passiert. Da können wir immer wieder entscheiden. Und wenn wir uns fürs Gute entscheiden, dann rutschen wir schön langsam daher. Und manchmal gibt es Rückschläge. Spielt keine Rolle. Ich bin immer noch am Leben. Rückschlag. Egal. Ich lebe immer noch. Rückschlag. Noch ein Schlag. Das ist unser Leben. Irgendwann geht das Wasser noch aus von lauter Rückschlag. Genau. Das ist unser Leben. Mein Ziel ist, dass es im Schnitt richtig 100 geht. Amen.